Coaching League. Neue Folge, neuer Experte. Heute zu Gast bei uns hier im Studio Ingo Ballmann. Ingo ist 52 Jahre alt, steht für authentische Führung durch Selbstreflexion. Er hat wiederholt Erfolg als Unternehmer in den Bereichen Digitalisierung, Marketing und Unternehmensentwicklung gehabt. Zusätzlich zu seinen unternehmerischen Aktivitäten hat er sich in verschiedenen Weisheitslehren, Coaching-Techniken, Total Quality Management und der Auditierung im Qualitätsmanagement weitergebildet. Sein Interesse gilt auch der Bewusstseinsforschung und Neurowissenschaft. Derzeit fungiert er als Mentor, Prozessbegleiter und Supervisor sowohl in geschäftlichen als auch in persönlichen Entwicklungsprozessen mit einem ganzheitlichen Ansatz. Ingo hat die Fähigkeit, selbst hochkomplexe Konzepte und tiefgreifende Themen auf verständliche Weise zu kommunizieren und sie für andere erfahrbar zu machen. Sein Denken und Handeln gehen über rein materiellen Erfolg hinaus und berühren Dimensionen, die tiefer liegen. Er verkörpert Menschlichkeit und betont, dass die herkömmlichen Wege nichts mehr ausreichen. Für ihn basiert die Zukunft des Lebens auf einem wahren Selbst, das von Liebe geleitet wird. Ich habe von Ingo im Vorgespräch ein Zitat bekommen. Ich möchte es hier mal nennen. Wer die Wunder des Lebens nicht in seinem Herzen trägt und die Liebe nicht spürt, dem sollte man kein Zepter in die Hand geben. Herzlich willkommen, Ingo Ballmann. Hallo Ingo, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Möglichkeit.
Ja, super. Mensch Ingo, das sind fast schon berührende Worte, die ich da als letztes zitiert habe. Hat wahrscheinlich ganz viel mit deinem Lebensweg zu tun und auch mit diesem Führungsverständnis, was dahinter liegt. Magst du uns zum Einstieg so ein paar Segmente aus deinem beruflichen Leben mitgeben, damit wir so wissen, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Wer ist dieser Ingo Ballmann? Vielleicht erstmal der berufliche Hintergrund.
Okay, vielleicht erstmal der berufliche Hintergrund, der mich möglichst weit von mir entfernt hat, wie die meisten Personen, um sich dann wiederzufinden. Insofern ist es ganz gut. Also ich bin gestartet als Bauingenieur, weil meine Eltern das so wollten, auf diesem schönen Planeten. Ich war immer schon sehr dafür aus, zu sagen, wie entsteht dann der Geist, wie entsteht die Seele, die wir haben und so weiter und so fort. Und meine Eltern sagten, bevor du diesen komischen Kram machst, mach etwas Ordentliches, also mach mal Bauingenieurwesen. Habe ich dann noch abgeschlossen mit riesengroßen Bauchschmerzen, weil ich es eigentlich nicht machen wollte. Und habe dann nebenher eine Marketing- und Vertriebsfirma gegründet. Und habe dann Kunden gehabt wie germanische Lloyd, Pommery, Champagner und andere. Und habe dann nach meinem Studium, sogar während meines Studiums, war ich dann in der Käsefirma im Bereich Trade Marketing. War dann nach meinem Studium direkt, weil ich nicht bei drei auf den Bäumen war, war ich Leiter Business Development bei einem Mobile Startup. Das heißt, ich habe nie als Bauingenieur überhaupt gearbeitet und zum Glück. Dann habe ich 2003 meine eigene Softwarefirma gegründet. Kunden waren IBM unter anderem und habe mich dann damit beschäftigt, weil ich gemerkt habe, Digitalisierung kann man zwar gut Geld verdienen, aber irgendwie ist es so, dass die Menschheit andere Probleme hat, nämlich Persönlichkeitsprobleme. Und dass wir in eine Richtung laufen, die die Welt eher zerstört, als dass die Welt aufgebaut wird. Dann habe ich begonnen, mich damit zu beschäftigen, was Persönlichkeitsentwicklung ist. Habe in Hamburg ein Netzwerk aufgebaut mit 200 Personen. Hieß Algo Beyond, Welcome to the Economy of Passion. Mit dem Ziel, dass die Leute ihre Leidenschaften leben können, weil ich glaubte, dass das sozusagen dann dazu führt, dass die sich selbst finden und die Erde ein besserer Standpunkt wird.
Wow.
Gelang nicht.
Das mit der Welt oder mit dem Netzwerk?
Das Netzwerk haben wir über 3 Jahre betrieben, das war eigentlich sehr gut. Aber sobald das Geld eine Rolle spielte, kippte alles wieder zurück. Das heißt, es gab dann Kämpfe untereinander, miteinander. Und bis dahin wusste ich noch nicht, was Bewusstseinsentwicklung ist. Und deshalb habe ich dann 2007 habe ich mich entschlossen, das Netzwerk aufzugeben.
Ja.
Und bin dann nach München gezogen, war dort für das Kundenportal von Kabel Deutschland zuständig. 2008 war das. Und hatte dann 2010, einen Tag bevor ich mein Vertrag verlängert wurde, mein Burnout.
Oh Gott.
Und das war wirklich so, ich saß am Computer und merkte, irgendwie wird es mir schwindelig. Und dann kippte ich zusammen und lag am Boden. Und habe dann über 3 Monate erstmal mit dem Burnout versucht zu handeln, bis ich dann nach Portugal bin. Und habe über 7 Tage im Prozess geschaut, was ist der Hintergrund, was sind die Wege, die falschen Wege, die ich gegangen bin. Und habe dann 2011 meine neue Firma gegründet.
Wow, ganz kurz.
Ja.
Damals, Burnout ist ja so ein Thema, das ist ja Land auf, Land ab, überall Thema. Hast du damals therapeutische oder begleitende Hilfe gehabt oder hast du diese 7 Tage in Portugal alleine verbracht?
Nee, das habe ich mit einem Coach gemacht, ja, okay. Der auch dafür sozusagen ausgebildet ist. Mhm. Und der 7 Tage in einem sehr, ja, sehr, sehr guten Prozess mich begleitet hat.
Ja. Und was hat das mit dir damals gemacht?
Es war so, dass ich mich dann zum ersten Mal wahrgenommen gefühlt habe. Ich habe vorher schon mal ein Coaching gebucht gehabt in Mallorca. Das war 2007, bevor ich zu Kabel Deutschland bin. Und mit dem Wunsch, dass man sich meine Werte anschaut. Und ich habe damals gesagt, ich will nicht über Geld reden, sondern ich will einfach nur reden, wie kommt das Bewusstsein, was ich habe, auf die Erde erst einmal, weil Geld habe ich genug. Und darum muss ich mich nicht kümmern. Aber der Coach, den ich damals hatte, der hat dann nach dem 3. Tag gesagt, so, jetzt haben wir die Werte, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir mit Geld verdienen. So, also er hat mir nicht wirklich zugehört. So,
ja,
für die Coaches da draußen, es ist wichtig, den Menschen
halt zuzuhören.
Genau. Mhm. Ja, und der liebe Florian, der mich damals begleitet hat, der sagte, er findet auch meinen Lebensweg sehr interessant und deshalb haben wir dann im Anschluss eine neue Firma gegründet.
Ihr beide zusammen, ja, dann genau, direkt, ja, war genau. Geil.
Heißt Grow Beyond, darüber hinaus wachsen, gibt es auch noch im Netz,
ja,
ist eine Pre-Burnout-Coaching. Das heißt, wenn Menschen sagen, sie fühlen sich irgendwie, dass sie nicht richtig sind, dass sie irgendwie ja, den falschen Weg gehen und dass sie noch nicht in den Burnout-Prozess reingehen bis zum Zusammenbruch, dass sie sich halt dorthin wenden können. Da haben wir auch einige Leute begleitet gemeinsam. Und ja, das war so der erste Ansatz meines Coachings-Auftrages.
Ja, wow.
Ja. Dann habe ich 2011, wie gesagt, Polyfutura gegründet, damals noch mit sehr viel Digitalisierungsansätzen. Da hatte ich dann Samsung als Kunden und habe dann aber weiterhin versucht, wie kann ich den Leuten dieser Welt, auch den Jugendlichen dieser Welt, das Thema Egoismus, Suche nach sich selbst und so weiter weiterbringen. Mhm. Und habe dann auch mit Dr. Maiko Sang und Gerald Hüther gemeinsam versucht, einen Studiengang zu etablieren. Und der wird vielleicht hoffentlich nächstes Jahr dann endlich mal in die Welt entlassen werden. Nennt sich Transformationspiloten, weil wir sehr viel Transformations brauchen in dieser Welt, in der wir gerade sind.
Ja, interessiert mich gerade so Studien- oder Ausbildungsgänge zu kreieren, auch mit so namhaften Menschen wie Hüther etc. pp. Haben ja durchaus Erfolgschancen. Und wie weit seid ihr da? Ist das wirklich realistisch?
Also wir hatten ich war mal überlegen, 2018 muss es gewesen sein oder 2017, hatten wir schon mal die Zusage von Görlitz, von der Uni,
ja,
das zu tun, aber dann kurzfristig wurde es dann doch wieder ad acta gelegt. Also wir haben schon alles ausgearbeitet, die ganzen Module ausgearbeitet und dann hieß es doch wieder Stopp, weil dass die Gelder nicht da waren.
Mhm.
Aber Mike macht noch weiter, also versucht das noch weiter zu etablieren und ja. Ich bin gespannt, ob es dann dieses oder nächstes Jahr hinhaut.
Ja, toi, toi, toi. Das wäre bestimmt nicht nur spannende, sondern auch eine sinnvolle Sache, so Sachen auch mal in einen anderen Rahmen zu machen und auszubilden. Ja. Sehr schön.
Genau.
So, jetzt sind wir schon Richtung 2024, also ein bisschen früher sind wir noch. Wie geht dein Weg weiter da in der Zeit?
Na, dann habe ich weiter in Ausbildung gemacht in verschiedenen Coachingsmethoden,
ja,
Weisheitslehren.
Ja.
Ich war auf dem Weg der Sufis auch und verschiedenen anderen Religionen.
Ja.
Und dann habe ich das alles integriert in den ganzheitlichen Ansatz, weil ich gemerkt habe, dass die Blockaden in Firmen, die meisten Blockaden sind im sozialen Kontext.
Mhm.
Das heißt, 80% der Probleme sind im Zwischenmenschlichen. Oder die Firma, die Identität ist nicht wirklich klar. Das heißt, wenn die Firmenidentität nicht klar ist mit den ganzen Werten, dann wissen die Leute nicht, wieso sie dort arbeiten und haben keinen Bezugspunkt dazu.
Mhm.
Und die beiden Punkte neben der Strategie und der Prozesse sind das die beiden Punkte, die die meisten Menschen ja brauchen eigentlich für sich selbst und gelöst werden müssen. Und seit diesem Zeitpunkt, seit 2011 hat es angefangen, mache ich Restrukturierung von Unternehmen in diesem Bereich.
Ja.
Und helfe Menschen dabei, persönlich zu verstehen, wer sie selbst sind, was ihre Rolle ist im Unternehmen und auch, wie sie die ausfüllen können.
Okay, ich habe ja in der Anmoderation gesagt, so von wegen, du bist Supervisor, Mentor, Prozessbegleiter. Das ist genau das, was du jetzt gerade vorgestellt hast.
Genau.
Machst du das ausschließlich, nein, nicht nur in Firmen, auch privat, ne?
Ich mache das aktuell, komme ich gerade aus Mallorca zurück, habe ich eine 7-Tage-Begleitung gemacht von einer Person, die zu sich selbst finden wollte und die wissen wollte, was das ist. Weil es gibt ja viele Methoden und Tools da draußen, Satzsagen, Non-Duality, keine Ahnung, was es da alles gibt. Ich bin immer sehr den verstandesmäßigen Weg gegangen, so dass ich mich gefragt habe, okay, was heißt denn das Menschsein? Was heißt denn das Selbstsein? Und was ist das Ich? Und wie kann ich das so erklärbar machen, dass man keine tiefen Meditationen braucht, dass man das nicht erforschen muss, sondern erstmal ein Verständnis bekommt von Ich und ein Verständnis bekommt von dem menschlichen Selbst.
Wow, sollen wir da mal einsteigen?
Da können wir gerne einsteigen, genau.
Vielleicht mal für dein Selbstverständnis oder dein Verständnis von dem Ich des Menschen. Das ist ja irgendwo gewachsen, das hast du auch aus Lehren wahrscheinlich rausgezogen und dann vielleicht auch weiter modifiziert. Aber dein Verständnis davon ist welches?
Ja, da gibt es erstmal viel Verwirrung drüber, über das Thema Ich. Für mich ist es erst einmal völlig neutral, der jetzige Bezugsrahmen, in dem ich bin. Also ich sitze gerade hier mit den Kopfhörern auf, das spüre ich im Jetzt und ich kommuniziere mit dir und ich habe im Hintergrund vielleicht noch andere Erfahrungen mit dabei oder etwas, die ich vielleicht noch im Hintergrund verarbeite, aber aktuell kommt meine Stimme gerade so raus, wie sie rauskommt.
Ja, also wir sind jetzt hier, ich live.
Ich live, genau, ich bin live. Das, was häufiger damit verwechselt wird, ist das Ego.
Ja, genau.
Genau, und das ist für mich eine Art geronnenes Ich, was in der Vergangenheit liegt. Also zum Beispiel haben die Eltern dir gesagt, Ingo, dein komischer Kram, mach erstmal Bauingenieurwesen. Damit kannst du Geld verdienen. Also hieß es bei mir im Kopf, okay, Geld verdienen gleich Bauingenieurwesen. Also habe ich mich damit identifiziert, habe nicht mehr nach einer neuen Lösung gesucht, sondern dachte, das ist die Lösung. So, und wenn also dieses geronnene Leben von einer Idee da ist, dann ist es das Ego, weil das Leben ja eigentlich lebendig ist.
Ja,
es gibt ja nicht die Lösung.
Ja. Zum Verständnis, das geronnene Leben, sagst du, das Ego, genau, ist so eigentlich die Glaubenssätze, die Sachen, die wir mitgekriegt haben, die im Hintergrund, im Unterbewussten, die Traumen, die was weiß ich, was genau alles zugehört. Aber das alles, was so eigentlich immer parallel auch da ist, ne?
Genau.
Ja.
Es kommt drauf an.
Okay.
Also wenn man es erlöst hat und verstanden hat, dass das damals eine Rolle gespielt hat, aber jetzt nicht mehr, dann kann man sich davon befreien.
Da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Aber so im landläufigen Style kann man schon sagen, das Ego, dein geronnenes Ich, ist das, was im Unterbewussten mit den Glaubenssätzen behaftet so da ist und dich auch lenkt und leitet teilweise. Ne?
Genau.
Im Normalfall und auch zu Überzeugungen bringt.
Es bringt dich zu Überzeugung und die musst du dann vertreten gegenüber einem anderen Ego. Du musst sagen, das ist die Wahrheit und das andere Ego sagt, nein, das ist die Wahrheit und dann gibt es Kämpfe. Dann gibt es Kämpfe um manchmal Kleinigkeiten, um nichts eigentlich, weil es ja eigentlich nicht stimmt. Weil der andere hat ja aus seiner Perspektive recht und ich habe aus meiner Perspektive recht.
Okay, jetzt haben wir das Ich grundsätzlich mal als live definiert.
Da fehlt noch eins. Und zwar das Ich, wie es heute definiert ist meistens, ist das reine Ratio. Also der Intellekt wird als das Ich definiert. Das heißt, ich nehme wahr und ich kann denken. Ich denke, also bin ich. ist eins dieser schwachsinnigen Identifikationen mit dem Ich, was so überhaupt nicht stimmt. Also für mich ist das Ich das, was jetzt wahrnimmt und diesem Ich kann ich verschiedene Perspektiven zuordnen. Das heißt, ich kann ja auch jetzt über meine Geschichte hinausgehen. Ich kann sagen, okay, ich bin nicht dem Ich-Raum zugehörig, sondern ich binde mich an etwas Höherem an, etwas Göttliches zum Beispiel. Dann habe ich einen ganz anderen Bezug zum Leben und zu einem Rahmen, wie ich lebe und wie ich meine Persönlichkeit lebe.
Wow. Jetzt hast du ja auch den Begriff des Selbst immer gesagt und vertrittst das auch und dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Ich und dem Selbst. So, und jetzt wird es ja für die Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal spannend, weil nicht jeder glaube ich, abstrahiert diese Begriffe so auseinander oder macht sich überhaupt auf den Weg, das genauer zu beobachten. Der ein oder andere Coach natürlich, aber nicht alle Menschen, glaube ich. So, jetzt bin ich sehr gespannt und neugierig, wie du mir jetzt das selbst auch noch erklärst.
Naja, eigentlich ist es auch wieder ganz einfach. Also, der Hintergrund ist, ich habe mich ja nicht selbst kreiert. Ich habe nicht in Mutters Bauch gesessen, habe gesagt, so jetzt wächst mal diese Zelle mal zum Finger, diese zum Herz und etwas. Also muss es ja etwas geben, was außerhalb meiner Ratio, außerhalb meines Ichs existiert, was eine grundsätzliche basale Matrix ist, die sozusagen der frühen Kindheit entwickelt wird oder seit der Zeugung. Das ist für mich der Kern der Persönlichkeit. Es ist mein subjektives Erleben. Es ist in sich ruhend und es ist auf eine gewisse Form, auf das Sein bezogen. Während das Ich immer nach gewissen Formen sucht, wie er Dinge absichern kann. Mhm. Also objektivierbares Verhalten ist das Ich. Also immer auf etwas gerichtet, auf eine Wirkung orientiert. Während Selbst aus sich heraus, innenorientiert, sich immer neu verbinden möchte. Also mit es wem? Ist das Leben selbst.
Okay.
Also es ist sozusagen das Menschsein in der vollen Größe. Das ist das Selbst. Mhm.
Ja. Ich habe gerade einen Gedankensprung. Vielleicht kannst du mir da helfen.
Gerne.
Wenn ich die Lehren von Sigmund Freud mir jetzt gerade so ein bisschen hochhole, mhm. ne, mit Ich, Es und Alter, Ego und was weiß ich, was mhm. da so alles erzählt wurde, der hat ja auch so eine Klassifizierung gemacht, ne, wie unser Ganzes irgendwie in aufzuteilen ist. Und du hast dem jetzt andere Namen gegeben und auch zum Teil andere Inhalte. Mhm. Ja. Warum?
Weil mir das mit dem Über-Ich und dem Anerzogenen etwas, das war mir... Für mich ist das Ich das Ich. So, und das hat nichts mit, was die Eltern mir prägen, zu tun.
Okay.
Es kann auch was völlig anderes sein. Bei den meisten ist es so, dass es von den Eltern geprägt worden ist und dass es eine Art verletztes Ich ist, ein kindliches Ich sozusagen, was in die Verletzung geht und sich dann irgendwas beweisen muss. Aber für mich ist das Ich eben nicht dieses Rationale, sondern es ist wirklich dieser Kulminationspunkt all meiner Sinne und all meines Gehirns. Und ich wollte es einfach einfacher machen als der liebe Herr Freud.
Ja. Fühle ich ja gerade raus. Ich habe das mal gelernt vor Urzeiten. Und genau. Das hat mich nur daran erinnert, weil er ja auch so eine dreiteilig oder vierteilige genau. Betrachtung hat.
Und bei mir ist halt eigentlich nur zweiteilig. Ich sage, wenn das Ich sich wirklich im Selbst erfindet und erlöst und damit bei sich selbst steht, also das Ich bei dem Selbst, dann nimmt man die Umwelt ganz anders wahr. Dann nimmt man sie als fließend wahr. Und das Ich ist sozusagen eine Art Zeuge und mehr nicht. Und man ist nicht mehr seine Geschichte, weil das Selbst ja immer sich wieder neu aufmacht, sich neu orientiert und neu irgendwie schaut, wo kann ich jetzt hin? Und das Ich betrachtet das und sagt, das machen wir und das machen wir nicht. So.
Das, was du mir gerade erzählt hast, ist das nicht eine geile Beschreibung dafür? Nee, andersrum, ist es nicht eine längere Beschreibung für ein geiles Leben?
Ja, natürlich. Absolut. Absolut. Und deshalb sollte da jeder hin, zu sich selbst. Weil das Selbst ist ja, also männlich und weiblich, in der menschlichen Form aufgelöst. Andere würden sagen, nein, wir sind auch divers, aber ich bin da unsicher, egal. Weil es ja eine natürliche Form gibt, die sich irgendwie zeigen möchte. Mhm. Und ja, wenn das Ich erlöst ist und in vollem Bewusstsein ist und sich zum Selbst orientieren kann, zu der wahren Menschlichkeit, zum wahren menschlichen Sein, dann ist das wundervoll. Das ist ein wundervolles Leben. Und das ist voller Fülle. Da brauchst du auch nicht mehr irgendwie dein Ferrari oder keine Ahnung was zu beweisen, sondern nein, du lebst in jedem Moment authentisch.
Du bist in dir selbst zufrieden.
So ist das.
Ja?
Ja.
Kann man das so auf kurze, prägnante Worte bringen?
Großartig.
Ja, so ist das. Das hört sich schön an. Das macht auch mit Sicherheit ziemlich frei, weil du vieles abstreifen kannst, was überhaupt gar keine Rolle mehr spielt.
So ist es.
Jetzt nehmen wir uns beide mal ein Stück zurück, bitte. Wenn ich jetzt meiner Mutter, die ist paar 80 Jahre alt, was von ich und selbst und so weiter erzähle, ne, da kann ich ja erstmal wahrscheinlich nicht sehr viel mit anfangen. Trotzdem könnte sie was mit den Begrifflichkeiten anfangen. Hör mal, wenn es dir richtig gut geht, ne, dann bist du doch mit dir selbst zufrieden, mit dem, was du tust und erlebst.
Ja.
Das wäre ja schon eine schöne Umschreibung für so einen alten Menschen, oder?
Ja, absolut.
So.
So kannst du es sagen.
Okay. Ich versuche das nur immer ein bisschen zu übersetzen, damit wir auch alle nicht verlieren hier unterwegs. So Not. Aber das ist ja eine Jonglage mit Begrifflichkeiten, die total tief sind. Genau. Auf der anderen Seite aber auch total einfach.
Das meine ich.
Ja, genau. Ich komme ja gerade hinter.
Ja, es ist eigentlich arsch einfach. Und es ist eigentlich, also bei mir war es immer so, alle die Weisheiten müssen auch den Verstand mit integrieren und das einfach tun und es eine einfache Lösung bieten und dann sagen, ach Gott, natürlich, ich bin nicht der Ingo. Aha, ja, das ist richtig. Ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gedanken. Mhm. Und aber erstmal, die meisten identifizieren sich ja mit ihren Gedanken.
Ja, genau.
So, aber es ist nicht so. Ja. Also das Selbst war ja vorher schon da. Ja. Der Herzschlag war vorher schon da, der Vagusnerv war vorher schon da. Und das Ich ist ja später entstanden. Also muss ja etwas Höheres da sein.
Was das?
Was ein bisschen größer ist als das Rationale und als die Gedanken.
Alles gut.
Und das kannst du erforschen. Und wow. Ja, ich bin mit mir selbst zufrieden, ist eigentlich die Umschreibung.
Ja. Ich habe es ein bisschen einfach gemacht. Kannst du mir vielleicht ein oder zwei Beispiele aus deinem geschäftlichen Kontext nennen, wie du mit Menschen arbeitest, um so zu arbeiten? Weil das ist ja jetzt auch wahrscheinlich eine sehr komplexe Geschichte auf den ersten Blick, aber vielleicht auch nicht.
Also jetzt habe ich gerade einen 8 Tage Workshop hinter mir mit jemandem, den ich zusammen selbst begleitet habe.
Da darfst du das so erzählen?
Ja, darf ich so erzählen?
Gut.
Ist ja das, was ich, genau. Und da ging es halt einfach um die Ego-Strukturen erstmal sich anzuschauen. Also die
Glauben,
Seine eigenen Ego-Strukturen. Also was er denkt, was die Wahrheit ist. Ich bin wertlos, ich bin keine Ahnung was. All diese Ich-Bin-Gedanken aufzuschreiben.
Ja.
Und dann mal hinterzuschauen, ist das wahrhaftig? Stimmt das wahrhaftig? Oder ist das einfach nur eingebrannt aus langen Erziehungshistorien? Und dann zu sagen, stimmt das denn? Und dann auf einmal festzustellen, nein, das stimmt gar nicht. Um dann das lösen zu können für sich und sagen zu können, okay. Nun, er war jetzt sehr spirituell, von daher konnte ich ihn schnell anbinden und sagen, okay, aber es gibt doch was Größeres. Es gibt doch was Größeres als das, was du erlebt hast. Hm. Und ein größeres Zuhause als das, was du jetzt sozusagen gedacht hast, als was du bist. Und da ging es ganz einfach dann. Nach 3, 4 Tagen macht es einfach mal Klick. Aber dann gibt es immer noch so den alten Ich-Punkt, wo diese alte Geschichte von Schmerz, von Drama, von irgendwas da ist, wo man sich damit identifiziert. Und da ist dann das neue Freie. Und jetzt ist die Frage, wann sagt das alte Ich, ich gehe in den neuen Größeren auf. Und ich entlasse mich sozusagen. Und das ist ein sehr schöner Prozess, weil es am Anfang erstmal Wut ist natürlich, aber dann auf einmal die Befreiung gespürt wird. Und dann, wenn er da durch ist, hat er jetzt ein Programm entwickelt, was großartig ist, was demnächst auch auf die Bühnen kommt. Das ist Nummer 1. Aber eigentlich geht es noch arsch einfacher.
Gerne.
Ja, das war erst der schwere Weg. Der andere Weg war, es war ein Unternehmer, ein Softwareunternehmer, Softwarebude, die zu mir kam, sagte, wir haben keine Umsätze mehr, die Umsätze brechen ein. Ingo, kannst du uns helfen? Jo, da bin ich zu einem Gründer hin und der hat mir erstmal alle Unterlagen vorgelegt, wo die Umsätze sind, wo sie eingebrochen sind, sagte, guck mal, das ist doch gar nicht mehr deine Firma, habe ich ihm gesagt. Das bist du doch nicht mehr. Du hast dich doch weiterentwickelt. Und er so, ja, stimmt. Was machen wir jetzt? Soll ich es verkaufen? Ich so, nein, wir verkaufen das nicht. Du musst es einfach nur neu definieren. Du hast dich weiterentwickelt. Das alte Logo ist nicht mehr das, was es ist. Lass uns einfach das Logo einfach neu auf eine neue Grundlage stellen und lass uns einfach dieses neue Logo zeigen, was in dir ist, jetzt und nicht in der Vergangenheit. Und so einfach geht das, hat er dann gefragt. Ich sagte, ja. Und da haben wir in so einem Prozess von 2 Wochen ein neues Logo kreiert mit all seinen Werten. Mit der Wertediskussion auf einmal merkt er, aha, ja, das ist das, was ich will. Und dann rief er wieder Unternehmen an, hat neue Aufträge bekommen und innerhalb von 3 Wochen hat sich das Unternehmen von minus 40.000 Euro pro Monat auf plus 150.000 Euro pro Monat gewandelt.
Ingo, wenn ich das jetzt so höre, dann arbeitest du ja nicht nur als Coach, sondern ein bisschen auch im Marketing dann immer gleichzeitig. Kann das sein?
Ja, es ist alles das
Gleiche. Du mischst das, ne?
Genau, oder? Ja, natürlich, klar.
Also eine ganzheitliche Firmenberatung.
Ja, ist so. Ja. Also ich gucke mir halt immer an, wo der Unternehmensgründer steht, wo er mit seinem Selbst steht. Gibt es da irgendeinen Konflikt in ihm selbst, was er noch nicht verstanden hat? Und dann löse ich das auf, entweder auch über Marketing. Gab es auch eine große Softwarefirma, die kam auch zu mir und die wollten ein neues Logo haben. Und ich habe gemerkt, okay, das Logo ist nicht alles. Da fehlt die Identität bei denen. Das fehlt also etwas, wonach sie sich richten können. Und dann habe ich ein Logo entwickelt, wo die Programmierer sich selbst erkannt haben, dass sie sozusagen etwas Gutes beitragen für das Leben. Das war dem Logo ersichtlich. Und auch dort war es so, dass die Krankenstände extrem rapide nach unten gegangen sind. Die Identifikation hat dazu geführt, dass die Menschen mehr Lust hatten wieder auf ihr Unternehmen. Und nach einem halben Jahr wurde es verkauft an Google. Das ist jetzt Android-Plattform ist daraus geworden.
Ach guck.
Ja, genau. Also ein Teil der Android-Plattform ist aus diesem Unternehmen. Und das auch nur, weil dann ein neuer Messeauftritt war und dann, ja. Dann das zum
Guten. Aber was sagt uns das? Das Selbst des Unternehmennehmers kreierst du ein bisschen, du machst genau. Einen anderen Wertekontext, ja. Bringst du in die Firma, du nimmst Ideen, Gedanken und so weiter aus dem Mitarbeiterstab mit auf, ja. Und versuchst das miteinander zu verbinden.
Genau.
Jetzt sind wir wieder bei Werten, bei wertvoller Arbeit.
So ist es.
Und am Ende des Prozesses, was passiert dann mit den Leuten?
Die Firma wird lebendig. Also die Leute tauschen sich in ihren Rollen miteinander aus, reden nicht mehr übereinander, sondern überlegen bei sich, was kann ich besser machen, dass es der Firma besser geht. Das heißt, die Blockaden werden gelöst auf verschiedenen Ebenen und dadurch hat die Firma mehr Sog, wie man das heutzutage nennt. Man muss weniger Marketing machen. Ja. Es hat sehr viele Auswirkungen. Dieses Employer Branding, was ja immer gesagt wird, existiert automatisch. Das heißt, die Bindung im Unternehmen wird größer. Aber es wichtig ist, dass die Werte halt gelebt werden und nicht einfach an der Tafel stehen.
So, jetzt sind wir hier beim Coaching-Dick-Podcast. Ne? Hier hören viele Leute zu, die so praktisches Handling auch mal brauchen. Ne? Du hast gerade gesagt, wir arbeiten mit Werten und du arbeitest mit Werte. Kannst du uns mal so auf die Schnelle erklären, wie du Wertearbeit in einer Firma oder mit einem Menschen so durchexerzierst? Oder ist das zu komplex?
Nö, das ist auch arsch einfach.
Auch arsch einfach, genau. Schön.
Einfach, her damit. Einfach die Werte aufschreiben, die man hat und dann priorisieren, ganz einfach. Und dann, dann schauen, welches ist mein höchster Wert. Mhm. Und dann die Frage stellen, wenn ich mit Unternehmensgründer arbeite, ist Liebe wirklich der höchste Wert in deinem Unternehmen? Soll das wirklich so sein? Weil es hat natürlich gewisse Auswirkungen. Die Liebe, wenn die integriert wird und dann jeder Mensch für sich sozusagen anerkannt werden muss, dann bedeutet das, ich brauche sehr viel Geld für Schulungen, sehr viel Geld für mögliche Traumatherapiearbeit, möglicherweise intern, extern, wie auch immer. Also ich zeige dann auch die Konsequenzen auf.
Was den Transfer bedeutet. Des Wertes in die Firmenphilosophie zeigst du auf und wird der Wert dann wieder weggenommen?
Natürlich. Wenn er sagt, und das ist mir auch sehr wichtig. Also es ist mir wichtig, dass der Wert auch wirklich gelebt werden kann.
Ja.
Es macht keinen Sinn, wie man so sagen, bei uns erhältst du Liebe. Und deshalb kommen die Leute in dein Unternehmen und nachher stellen sie fest, nee, hier ist ja alles anders. Und dann ist einmal die Person wieder neu gebrochen. Das heißt, sie hat wieder etwas gedacht, wo es etwas sein könnte, was schön ist. Ja. Der fest ist, ist es nicht. Das Herz wird verletzt. Sie geht raus und hat wieder mal 2 Jahre daran zu kranken, dass es mal wieder dort nicht so war, wie es ist. Wie sein sollte.
Du hast das Zitat, was du mir geschenkt hast, quasi, ne, für die Anmoderation, ne, da geht es ja ganz viel um Liebe und wer die nicht im Herzen trägt und die nicht spürt, der sollte kein Zepter in die Hand nehmen. Das heißt, was genau?
Naja, wenn ich ein verletztes Kind bin, mich selbst sozusagen nicht lieben kann und andere dann nicht lieben kann, dann ist es schwierig, eine Firma aufzubauen, wo man andere nicht ausbeutet. Also ich beute die anderen aus, mir zuliebe. Was ist ja etwas, was aktuell sehr viel da ist. das heißt, die Menschen, die Firma gründen, sind doch meistens aus, ja, kann ich noch eine Geschichte erzählen.
Gerne.
Und zwar von einem Coach, den ich begleitet habe, der auch sehr bekannt ist, der auf der Bühne steht, der mir sagte, Ingo, ich weiß nicht, was das bei mir ist. Ich bin ja sehr bekannt, sehr berühmt und so weiter. Ich sagte, ich weiß. Ich fühle mich aber immer so getrieben. Und dann sagten wir, okay, da ist irgendwas in dir, was noch nicht erlöst ist. Dann haben wir eine Arbeit gemacht, sind ins Unbewusste rein, als Unterbewusste. Und da kam, dass im Alter von 7 Jahren er einen Hasen nicht füttern durfte. Dann er einen so inneren Wut entwickelt hat und es allen zeigen zu müssen, dass er der Größte ist, dass er halt so ein Bühnenprogramm aufgesetzt hat, dass er halt andere Leuten auch gecoacht hat, aber nicht um ihretwillen, sondern
um seines
Selbstwillen, weil er immer beweisen wollte, dass er der Beste ist. Und dann habe ich ihm das erzählt, sagte so, das sind die Themen. Das ist eigentlich das eine Thema, was sozusagen nicht erlöst ist. Deshalb kannst du die Liebe für dich nicht spüren und die Liebe für andere nicht. Und dann sagte er, oh Gott, ja, jetzt weiß ich auch die Situation. Dann wurde sie ihm bewusst. Und dann sagte er mir, Ingo, weißt du, was das Erschreckendste ist? Ich sagte, nee. Ja. Ich habe mir im Alter von 16 Jahren den größten Hasen der Welt gekauft. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Aber jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich, dass das daran liegt, dass ich damals diesen Schmerz hatte. Diesen Schmerz wollte ich lösen, gelang mir aber nicht, weil die Situation, wo das Ego sozusagen sich verkapselt hat, wo der Schmerz da war, den wurden nie erlöst. Kannst du ja auch nicht erlösen, weil du kannst nicht zurückreisen in der Zeit, um dem Stalljungen eins auf die Mütze zu geben.
So. Ja.
Und da haben wir es dann geschafft. Er hat dann irgendwie angefangen zu verstehen, woran es liegt, hat das erlöst. Jetzt ist er nicht mehr auf den großen Bühnen dieser Welt, aber macht sehr gute Einzelbegleitung und sehr gute Gruppenbegleitung.
Schön. Ja. Und damit ist er zufrieden.
Ja.
Wunderbar. Wir sagen das immer so einfach, finde ich, so mal nebenbei. Also jetzt nicht du speziell, sondern überhaupt. Ja, da müssen wir das auflösen oder so ein Trauma. Ne, da sind wir 7, dann mit 16 hat er sich dann irgendwie einen Hasen gekauft oder wie alt er war. Und dann irgendwann mit dir gearbeitet und dann ist dieses Trauma von damals aufgelöst. Wo ist es denn hin?
Es ist depersonalisiert, würde ich es mal nennen. Das heißt, die Geschichte ist ja weiterhin da. Die Geschichte,
bleibt ja die gleiche.
Die Geschichte bleibt die gleiche. Ist nur die Energie ist aus diesem Punkt rausgekommen. Also du hast dadurch, dass es bewusst gemacht worden ist und sagst, aha, das ist also der Hintergrund. Aha, und deshalb reagiere ich im jetzigen Leben so. Aha, das will ich aber nicht mehr. Also machst du eine Entscheidung und sagst, nein. Jedes Mal, wenn sozusagen die Idee kommt, ich müsste mir mehr beweisen, weiß ich, das hängt am Karnickel, was ich nicht füttern durfte. Bin ich da noch? Nein, bin ich nicht mehr. Alles gut. So, und dann geht nach und nach gehen die Synapsen zurück. Es bilden sich sozusagen andere Synapsen, weil das erlöst ist. Das ist die Erlösung sozusagen von diesem Thema.
Also auch diese, du hast ja gesagt, Depersonalisierung findet statt und dadurch hast du halt, gibst du diesen Zustand, der damals war, gar nicht mehr diesen Wert.
Genau, korrekt.
Ja, und eigentlich ist der Kopf und das Hirn ganz einfach. Also finde ich immer wieder.
Eigentlich ist ganz einfach. Nein, weil es ist ja auch logisch. Also es gab eine Situation, die nicht gelöst werden konnte.
Ja, klar.
Also gibt es da irgendwie einen Knoten. Und dieser Knoten muss immer wieder bearbeitet werden, bis das Leben sich dadurch ja neu entfalten kann, dadurch wachsen kann. Mhm. So, und wenn es halt ja im Kleinkindbereich ist, im Kleinkindbereich genau das Gleiche. Das ist egal.
Ja. Ingo, jetzt bist du ja ein gestandener Mann, Unternehmer und bist erfolgreich als Coach und als Begleiter, als Supervisor. Jetzt ist ein Hase ja so das eine Thema, ne? So einen Hase nicht füttern dürfen ist ja okay, ne? So hat keiner einen großen Schaden genommen, denkt man erstmal, ne? Aber was ist mit so Traumata, die viel tiefer gehen? Ich wurde geschlagen, ich wurde misshandelt, ich wurde was weiß ich was in der Zeit. Und das zu depersonalisieren ist ja nicht so mal eben gemacht, kann ich mir vorstellen.
Oder? Das war innerhalb der 7 Tage jetzt der Prozess, den ich geleistet habe mit den anderen. Also, da geht es auch nur darum zu erkennen, dass man nicht mehr das kleine Kind ist. Also sozusagen in diesen alten Rahmenbedingungen, die ich mal war, wo ich abhängig war von meiner Mutter.
Ja.
Dann war meine Anpassung das Bestmögliche, was ich tun konnte.
Wir reden jetzt über Misshandlung, sagen wir.
Genau, Misshandlung. Meine Mutter hat mich misshandelt, geschlagen. Mein Vater hat mich misshandelt, geschlagen. Mhm. Keine Ahnung was. Ich konnte aber ja damals nicht ausbrechen aus dieser Gruppe, weil ich ja abhängig war davon, von dieser Gruppe. Das heißt, wenn ich damals dann zurückgeschlagen hätte oder was anderes gemacht hätte, was uns damals gar nicht einfällt, weil wir ja bis zum Alter von 14 Jahren programmiert werden. Übrigens sind wir die einzigen Lebewesen dieser Welt, die so einen langen Zyklus haben von Programmierung und von, ja, und das zeigt doch schon, wie groß unsere geistige Größe ist, aus meiner Sicht, weil sozusagen das höhere Selbst dann hier reinkommen muss in diesen Körper und erstmal verstehen muss, was hier alles los ist. Mhm. Wir sind ja keine Giraffen, die erstmal aus der Mutter rausfallen und sofort anfangen müssen zu rennen, um vor den Löwen wegzulaufen. Und das ist auch sehr spannend. Das heißt, wir haben 14 Jahre Prägungsphase. Und wenn in dieser Phase was passiert, dann zeigt sich das natürlich in den Glaubenssätzen und es zeigt sich auch in Verhaltensmustern. Und da muss man halt einfach ganz einfach an das Erwachsene, an die erwachsene Person, die sie jetzt ist, sie erinnern und sagen, ja, diese Prägung kommt aus damals, du bist aber jetzt älter. Es gibt natürlich innere Kindarbeit, andere Möglichkeiten, darin Einfluss zu nehmen. Aber für mich ist alles auch immer arscheinfach. Übernimm jetzt die Verantwortung. Im jetzigen Leben behandle deine Frau nicht so, weil deine Mutter dich misshandelt hat, was du ja schon weißt. Also versuche es Schritt für Schritt zu ändern und Schritt für Schritt dahin zu kommen, der Mensch zu sein, der du wirklich sein willst. Und dann unterstützt sich das Gehirn auch dabei. Und das Spannende ist, mit Gerald Hüther häufiger drüber gesprochen, es scheint irgendwas so zu geben wie ein Gehirn, was mitlockt, ob man im Schmerz ist oder nicht im Schmerz ist und sich wünscht sozusagen, dass man da wieder in die neue Synapsen bildet, um zum ursprünglichen Glück zu kommen, was einem aberzogen worden ist.
Soweit komme ich damit klar. Jetzt nochmal konkrete, schwierige Situation. Ich bin als Coach damit konfrontiert. Ich bin ja erstmal da, weil irgendwie ganz was anderes ist. So irgendwie, ich möchte gerne an mir arbeiten. In deinem Fall war das jetzt Selbstarbeiten und der ist ein bisschen traurig oder was weiß ich, was da passiert. Aber der Punkt ist, bis man vielleicht diesen Schmerz der Misshandlung zum Thema macht, dauert es ja erstens in der Regel oft ein bisschen länger.
Ja.
Und vielleicht ist manchen auch nicht bewusst. Auch so eine Geschichte.
Ja.
Also ne, nicht wirklich bewusst oder kommt erst in irgendeiner Behandlung halt hoch, richtig?
Ja, aber da gibt es einfache Tools, die man auch wieder verwenden kann.
Ja.
Also Kinesiologie ist da sehr gut für geeignet, um unbewusste Prozesse bewusst zu machen. Mhm. Weil der Körper dann anders reagiert und man erkennt eher, aha, da gibt es einen Stress und dieser Stress kommt woher und man checkt, woher er kommt. Deshalb bin ich übrigens auch Prozessbegleiter und ich sage nicht, ich bin dein Coach, weil ich sage, in schwierigen Fällen holen wir den und den dazu. Du brauchst jetzt eine Massage, du brauchst jetzt das und das oder du brauchst eine Traumatherapie, aber nicht diese, sondern eine andere. So, das heißt, ich gebe dann sozusagen meine Klienten auch an andere Hände ab.
Ach, zwei, dritt, vierte Hände gibst du dann noch ab oder nimmst die dazu?
Natürlich, genau.
Ah, wunderbar.
Genau, weil das ist der ganzheitliche Ansatz, weil ich merke ja, wenn irgendwas Körperliches ist, es gibt einen seelischen oder einen geistigen oder einen intellektuellen Ursprung und um den zu erlösen, muss die Person erst einmal bewusst darüber werden. So.
Ja.
Und dann kann es sein, dass es heißt, mach erstmal Gesangstraining, weil ich merke, du hast eine unterdrückte Stimme.
Ja. So. Ich hatte ja neulich eine Stimmtrainerin hier, die Inga Paulsen im Podcast und die, da haben wir uns lange drüber unterhalten, was Stimme mit Stimmung, so habe ich das dann überschrieben, zu tun hat. Und das war für mich ein bisschen neu. Also so, dass das so tiefe psychische Komponenten auch mit sich bringt.
Auch logisch. Also natürlich, dass du sozusagen hier.
Ja, hat sie mir genauso erklärt, mit diesem Nerv da und
genau,
so.
Genau,
ja. Wow. Da wird immer mehr ein Schuh draus, wenn wir das eins und eins und eins zusammensetzen, dass man wirklich wirkungsvoll auch in kürzester Zeit, sage jetzt ganz bewusst in kürzester Zeit, versus Analyse. Ja, wo du jahrelang hingehst und hinrennst.
Das Schlimme ist ja dort, dass du das immer wieder wiederholst. Das heißt, du besprichst ja dein Ursprungsdrama und dadurch, dass du es dauernd besprichst, holst du wieder die ganzen Emotionen hoch, holst sozusagen das hoch und es gibt eigentlich keine wirkliche wahre Lösung, sondern du versuchst sozusagen über den rationalen Geist die Emotionen mitzunehmen und keine Ahnung was, aber eigentlich ist es so nicht.
Mhm. Empfiehlst du einen Coach, wenn wir jetzt zuhören, mal was empfehlen, immer so auf das Hier und Jetzt zu kommen und zu gucken, so von wegen, was war damals, okay, das kann man besprechen und so weiter, aber appellierst eigentlich durch deine Arbeit
ins Jetzt zu kommen.
Ins Jetzt zu kommen.
Genau, also wenn etwas sozusagen ein Trauma da ist, dann zeigt dir das in Glaubenssätzen.
Ja.
Und zwar, ich bin wertlos, ich keine Ahnung. Und das siehst du dann so, sag, okay, du bist wertlos. Fantastisch, aber du bist ja hier, also musst einen Wert haben. Und dein Kontoauszug sagt jetzt auch nicht, da ist minus 200.000 Euro drauf, sondern es zeigt irgendwie, dass du das irgendwie geschafft hast bis hierher. Jetzt lass uns doch bitte gucken, wie wir von hier aus in Zukunft kommen und nicht in der Vergangenheit verharren.
Der letzte Satz war auch cool. Dein Kontoauszug zeigt nicht minus 200.000 Euro, sondern du hast es bis hierhin gut geschafft.
Genau.
Cool. Ja, sorry. Ist mir nur gerade aufgefallen, wie du das gesagt hast. Kam gut rüber. Klingt spannend, was du da tust und du machst das eben mit Privatpersonen im Einzelnen und auch Unternehmen. Wir Neucoaches so teilweise haben ja immer Probleme, ich thematisiere das mal ganz kurz, so Kunden zu finden und so weiter. Jetzt bist du ja schon lange auf dem Markt, du bist wahrscheinlich wirst du empfohlen, ne? Kann ich mir vorstellen.
Ja,
oder wie geht das?
Deshalb habe ich auch keine Website. Also eine polyfutura.de kannst du dir anschauen. Das sind einfach vier Bapper und das war's. Also
viel
das,
ist da nicht.
Nee, viel ist da nicht, genau. Nee, und ich werde einfach weiter empfohlen. Ja.
Mhm.
Auf Grundlage, also mein letzter Kunde, den ich über 3 Jahre begleitet habe, der kam aufgrund eines Facebook-Posts.
Guck.
Ja, aber ich habe diesen Post nicht abgesetzt, um einen Sales Funnel zu gründen oder keine Ahnung was, sondern ich habe...
Du hast was kommentiert.
Ich habe dazu was kommentiert. Es ging um die Seele und es ging um so sagen, gibt es die Seele wirklich? Und
ach, habe ich, glaube ich, sogar gelesen, kann das sein? Ja. Bisschen vorbereitet, wer ist denn Ingo Ballmann? Okay. Was mich so gefunden habe. Ich war stehen geblieben bei der Akquise. Bei dir geht das eben durch Empfehlungen, bei Neulingen, neuen Leuten und so weiter. Die müssen halt irgendwie anders auffällig werden oder sich irgendwie erstmal einen Namen machen und so weiter. Jetzt hast du als knapp über 50 schon einige Erfahrungen, habe ich gesagt. Was empfiehlst du jungen Leuten oder Neueinsteigern?
Also ich habe mich immer sehr gut verkauft mit Vertrauen. Mhm. Also wenn ich auch gemerkt habe, okay, das ist nichts für mich, dass ich halt abgesagt habe und gesagt habe, okay, der Kunde hätte zwar jetzt Geld, aber ich bin damit überfordert mit dieser Situation. Ich will dann nicht irgendwie da reingehen und zu sehr zu wachsen. Also man muss natürlich auch immer gucken, ist es die Angst vor dem Abschluss oder keine Ahnung was da hinten dran ist. Aber wenn es die nicht ist und du stellst dann mal fest, nee, ich kann das nicht, dann musst du sagen, wissen Sie was, aktuell bin ich nicht in der Lage, das zu tun. Und diese Ehrlichkeit und dieses Vertrauen halt auch aufzubauen und zu zeigen. Und wenn man halt dann einen Kunden übernimmt, dann muss man ihn auch dorthin begleiten, wo er hin will. Und dann muss man sich richtig reinsetzen und richtig mit dem Erfolg für den Kunden etwas tun. Und das war ja immer mein Erfolgsrezept. Also wenn ich wo reingehe, dann gucke ich auch nicht auf die Uhr. Weil die meisten gucken dann auf die Uhr, sondern nein, ich definiere das Ziel mit dem Kunden und ich bringe ihn dorthin. Das ist meine Begleitung. Und wenn er es nicht schafft, dann sage ich nicht, das ist dein Problem, sondern ich sage, scheiße, was habe ich falsch gemacht, dass ich es nicht geschafft habe, ihn dorthin zu bringen, und unterhalte mich auch mit ihm darüber und sage, hey, ich habe es nicht geschafft aus diesem und jenem Grund, willst du Geld zurück, könnte auch sein, habe ich noch nicht gemacht, aber dann sagt der Kunde, ja, das stimmt, wir sind ja gar nicht da, was brauchst du denn noch, dass wir dahin kommen? Also diese Verantwortung zu übernehmen und zu tragen und auch wirklich dazu zu stehen, das ist für mich, glaube ich, das, dass man langfristig auch gute Kunden aufbauen kann. Und auch Kundenbeziehungen und die einen dann weitervermitteln. Das ist eine Frage des Vertrauens.
Ja. Offenheit, Vertrauen.
Offenheit, Vertrauen, super. Genau.
Schön. Ja. Also hört zu. Offenheit und Vertrauen. Ingo, du hast so komplexes Wissen aufgebaut. Ich habe ja nur ein paar Sachen aufgezählt, was ich am Anfang erzählt habe. Da ist ja ziemlich viel auch an Ausbildung, an tiefer Einsteigen, an Durchdringen, an in sich wirken lassen und so weiter. Ingo Ballmann ist ja der er heute ist, weil er ganz viel gelernt hat. Mit deinem komplexen Wissen, was sind so seine nächsten Schritte in deinem persönlichen Werdegang? Was hast du vor? Wir haben jetzt 2024. Wo geht die Reise hin? Was hat Ingo Ballmann demnächst am Start? Oder gibt's was Neues oder möchtest du dich noch weiterentwickeln? Macht ja jeder irgendwie ein bisschen, ja, ich hoffe schon.
Na, ich glaube, bei mir geht es darum, das, was ich erfahren habe, in einfache Form niederzuschreiben.
Ja.
Und die Seminare, die ich anbiete, auch ein bisschen breiter zu öffnen und nicht nur Einzelgespräche zu machen, sondern auch wieder ein größeres Gruppensetting.
Ach, schön.
Und ich schreibe ein Buch darüber, Der Kompass deines Lebens, wie du dich selbst erkennst und die Liebe in die Welt bringst.
Da heißt das so? Ist das schon sicher?
So ähnlich.
Okay. Ja, so ähnlich. Okay.
So ähnlich. Also bin ich noch nicht ganz sicher. Aber der Kompass deines Lebens auf jeden Fall. Ja. Und da geht es um diese arscheinfache Begriffe von Ich selbst, Seele. Ja. Seele wird auch genau definiert und woher das alles kommt. Und kommt aus meiner tiefen Erfahrung aus dem mystischen Bereich. Ja. Wo ich einfach sagte, aber das muss doch auch irgendwie einfach erklärbar sein und einfach erlebbar sein.
Das wird jetzt schon Gassenhauer. Wenn du schaffst, diese großen Themen, ne, ja, dieser Welt irgendwie so in Anführungsstriche einfache Worte zu schaffen, aber dass schnell auch wahrnehmbar, erlebbar und verstehbar ist, genau, ohne dass ich dreimal googeln muss. Ja, genau. So.
Das ist mein Ziel.
Ach, schön.
Ja.
Das ist so dein Projekt, was ansteht.
Das ist mein Projekt, was ich seit nach 4 Jahren betreibe. Am Anfang habe ich dem Gegenüber gestanden und gedacht, oh mein Gott, wer bin ich denn, dass ich das beschreiben kann? Aber ich stelle fest, auch mal als bei meinen Beratungen, dass mir das sehr hilft.
Ja.
Es hilft mir sehr viel, sozusagen über diese verschiedenen Ebenen Bescheid zu wissen und auch wissen, wie sie sich anfühlen, wie zum Beispiel ein erlöstes Selbst sich anfühlt, wie ein blockiertes Ich sich anfühlt, dass man es ganz einfach beschreiben kann.
Perfekt, weil damit kannst du auch deinen Kunden immer abholen, ne? Das genau. ist ja nicht jeder jetzt irgendwie so unterwegs, sondern es gibt ja auch Menschen, die anders. Obwohl ich kann mir vorstellen, dass deine Kunden auch ein bisschen so unterwegs sind.
Nee, also der letzte.
Nicht wirklich?
Also, okay. Nee, also die meisten sind getrieben. Sie sagen, ich bin getrieben und ich weiß nicht wieso.
Okay.
So, bisher hatte ich noch keinen, der schon in Ruhe ist und das weiter ausbauen wollte. Das wäre mal mein Wunsch. Ein Wunsch wäre, ein Unternehmen zu finden und ein Unternehmer, der sagt, jo, ich habe meine mehrere Millionen auf meinem Bankkonto, das ist nicht mehr das Thema, aber ich will der Lebendigkeit dienen. Mhm. Weil dafür ist der Mensch eigentlich da. Wir sind die Hüter des Lebens und nicht die Ausbeuter des Lebens. Wenn so einer kommen würde, würde ich sagen, endlich.
Das ist dann schon das höhere Selbst.
Genau.
Ja.
So, und der jetzt mal die Erde sich betrachten kann und wir, ja, das wäre toll. Also, ja, das wäre mein Wunsch.
Ich bin mir sicher, das kommt noch.
Ich auch.
Auch wenn wir den jetzt nur skizziert haben, der Ansatz ist, glaube ich, rübergekommen, so wie du arbeitest und was auch dahinter steht. Was würdest du sagen, was ist mit deinem Ansatz tatsächlich möglich in der Coaching-Welt oder in der Begleitungswelt?
Ich weiß nicht, ob es mein Ansatz ist. Da bin ich noch unsicher. Ich kann es alles runterschreiben. Ich glaube, dass jeder Mensch eine einzigartige Art und Weise hat, jemanden zu sich selbst zu bringen. Ich glaube, dass meine Art einzigartig ist. Das heißt, wenn ich sie runterschreibe, wird ein anderer das anders tun. Und das ist auch gut so. Ich glaube, dass jeder seinen eigenen Zugang hat. Ich halte auch wenig, wenn ich Firmen begleite, von Tools, die ich einfach einsetze. Ich habe so eine Art Momo-Prozess, nenne ich ihn immer. Das heißt, ich höre einfach erstmal zu, wo die Person, okay, welche Bewusstseinshöhe ist ungefähr, okay, das ist da. Was sind deine größten Blockaden? Was sind die größten Themen? Wie lösen wir sie auf? Und wie kriege ich ihn dorthin, dass er selbst bei sich was erlöst? Und da schmeiße ich dann nicht mit irgendwelchen Tools, sondern ich gehe dann nach Hause, schreibe es runter und überlege mir, was am besten dazu passt, um ihn dorthin zu bekommen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, weil ich sehe so häufig auf dieser schönen Welt, dass gesagt wird, ah, du hast dieses Problem, also du musst Scrum machen, Scrum, oder du musst agiles Management oder was auch immer da oben als Tools rumläuft.
Ja.
Sondern nein, es geht wirklich darum, in einen wahrhaftigen, lebendigen Prozess zu kommen, mit dem Kunden, mit dem Klienten und für ihn etwas auszuarbeiten. Und dann, glaube ich, kann was entstehen, was sehr lebendig ist, in der Beziehung, in der Partnerschaft zum Kunden und für den Kunden auch sehr wertbringend ist. Und zwar viel schneller, als wenn du irgendwie ein vorgerastetes Toolset hast und ihm dann sozusagen verkaufen willst.
Sind Tools eigentlich nur in Form gegossene, nicht vollbrachte Möglichkeiten? Gott, das war jetzt ein schwerer Satz.
Muss ich ja selbst mal formgegossene Möglichkeiten.
Ja, irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, wir klammern so uns an Methoden, an Tools und machen die so auf Teufel komm raus nach irgendeinem Skript oder so und vergessen da manchmal das, was mit den Menschen da tatsächlich passiert.
Genau,
sondern sie erfüllen quasi deinen Wunsch nach Erfüllung. Ne, genau. So von wegen, hak das mal ab oder mach mal 10 Vorschläge oder sortier das mal nach 7 Prioritäten und dann clusterst du nochmal rum und so. Das geht mir total am Geist manchmal, ne? So, Entschuldigung.
Also es gehört auch mit dazu, diese Arbeit. Also die ist ja sehr stark aus dem NLP abgeleitet,
und auch
sehr stark aus diesem Bereich, wo ich sage, nee, das Herz hat auch schon seine Rolle, also diese Gefühle mit reinzunehmen, zu gucken, wie geht's euch jetzt damit, das hat schon eine gewisse Bewandtnis.
Ich glaube, das ist der Punkt, ne?
Genau.
Dass wir das und nicht on top, sondern...
Nein, das gehört mit dazu.
Genau.
Also es ist, kann ja nicht nur das eine Tool sein. Vielleicht passt dieses eine Tool genau zu dieser Firma. Ja, alles gut. Aber eine andere Firma ist vielleicht völlig anders. Hm. Also wenn ich jetzt nach Lalu sozusagen die Menschen auf ihr höchstes, liebevollstes Sein bringen will, ich bin aber in einer Mechanikerfirma und da geht es einfach nur darum, Organisationsabläufe irgendwie zu machen, anstatt irgendwie genau die Welt zu retten,
dann
ist das was völlig anderes, als wenn jemand in der UN ist oder woanders und dort andere Fragen stellt.
Du passt auch dein Tun wahrscheinlich immer auch dem Auftraggeber komplett
natürlich,
an. Natürlich, ja,
komplett.
Ja. Ja.
Also ich schaue, wo er ist und dann weiß ich, ich darf ihn nicht zu überstrapazieren.
Ja.
Und das Bewusstsein ist ja so, es entwickelt sich. Es entwickelt sich immer mit Erfahrung. Nicht indem man darüber nachdenkt, sondern nein, man muss es auch erfahren haben.
erfahren haben, im wahrsten Sinne, richtig. Körperlich gespürt.
Körperlich gespürt, ob es gut ist oder schlecht ist.
Ja. Ja, Mensch, das ist eine spannende Geschichte, auch sehr flexibel, wie ich finde. Ich sag mal so, Ingo, ich danke jetzt erstmal für den Moment, für diese ganzen Einblicke in eine wirklich erstmal abstrakte, aber dennoch total nachvollziehbare Herangehensweise in der Methodik oder in der Weltsicht, in der Menschensicht. Was ist das für dich, eine Philosophie? Das vielleicht nochmal als Abschluss?
Es ist nicht Philosophie.
Nein, das ist was anderes.
Es ist mein Glaube, dass der Mensch zu etwas hier ist auf dieser Erde, was nicht dem entspricht, was er gerade tut, nämlich die Welt zerstören, sondern ich glaube, er ist der Hüter des Lebens und das ist keine Philosophie, sondern was spürt man und sieht man in Kindern, wenn da irgendwo, keine Ahnung, am Anfang irgendwie eine Amsel im Wasser irgendwie droht, dann rennt man hin und versucht, die Amsel zu retten. So, also es ist etwas da in uns, was in Beziehung gehen möchte. Und das wird durch Ego-Prinzipien, durch alle anderen irgendwie unterdrückt. Oder nee, geht halt bloß nicht hin, der Spatz hat bestimmt irgendwelche Läuse und keine Ahnung was. Also dann lernt das Kind, nee, darf's gar nicht.
Darf's nicht.
Mhm. Darf's nicht, genau. Aber wir haben diesen Bezug dazu. Deshalb bei mir ist es so, ich spüre mich nicht getrennt von der Umwelt und manchmal habe ich diesen großen Schmerz, wenn ich wahrnehme sozusagen, dass immer weniger Vögel da sind, immer weniger Insekten da sind, auch wenn sie mich nerven, aber ich weiß, dass dadurch etwas aus der Außenmitte ist. Deshalb ist mein spiritueller Lehrer auch die Ameise oder keine Ahnung was, die halt stirbt und nicht mehr da ist, weil ich spüre, das hängt ja mit uns zusammen.
Ja.
Und also wir sind auf dieser Ebene unterwegs. Und insofern glaube ich, es ist keine Philosophie, sondern ich glaube, dass wir zu was anderem gemacht sind, als das, was wir gerade leben.
Was wir gerade tun, so in der Allgemeinheit, in der Komplexität.
In der Komplexität der Menschheit. Ja.
Es gibt natürlich Ausnahmen von allem.
Klar, natürlich.
Und manche sind weiter als andere, was auch immer weit ist. Nächstes Thema, machen wir eine neue Sendung drüber.
Gerne.
Ingo, ich komme zum Schluss.
Okay.
Ja, so, ich möchte echt tatsächlich denken, so jetzt den Ritt nochmal in diese Sichtweise, nenne ich sie jetzt mal, in die Sichtweise, wie man in Firma, im Privatleben mit Leuten arbeiten kann, auch als Coach, nochmal ein tiefes Bewusstsein dafür geschaffen hat, dass ich das selbst irgendwie herauszukitzeln, auch klar zu machen, was es ist, weil das irgendwann mal in sich aufgelöst als selbst irgendwie eine völlig zufriedenstellende Situation ist,
genau,
wo der Mensch in sich ruhen kann und mit sich selbst zufrieden ist und der Ferrari und der Porsche sind nicht mehr so wichtig, sondern das Leben, das Selbst an sich.
Genau.
Wenn ich das richtig schön ausgedrückt habe.
Das hast du super ausgedrückt.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, Ingo Ballmann, ich sag dir danke für alles. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Freude hier bei uns oder bei mir. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da. Das hilft uns wirklich weiter, ein bisschen weiter Reichweite zu erreichen. Kommentiert diese Sendung und abonniert sie vor allen Dingen. Dann ist sichergestellt, dass ihr die Coaching League, den Podcast, nicht verpasst. Jede Woche Freitag um 19 Uhr gibt's eine neue Sendung. Ich wünsche euch allen da zu Hause alles Liebe, alles Gute und dir, lieber Ingo, ich sage mal Dankeschön, tschüss und bis bald. Ich hoffe und denke, wir werden in Verbindung bleiben.
Danke vielmals.
Ja, ciao, Ingo.
Ciao.